Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Sie haben es gerade in den Nachrichten vielleicht schon gehört. Um 150 Flugzeuge soll die Flotte der Lufthansa in den nächsten Jahren schrumpfen und damit um 50 mehr als bisher geplant. Das teilte die Airline heute Nachmittag mit und wir berichten gleich über Details und die Reaktionen der Beschäftigten. Außerdem bis 5:30. Die Firma Grenke konnte die gegen sie erhobenen Betrugsvorwürfe noch nicht umfassend ausräumen. Heute kündigte sie weitere Schritte zur Aufklärung an. Die ostdeutsche Wirtschaft sieht sich 30 Jahre nach der Einheit einem erneuten Wandel gegenüber und Zugfahren soll in Europa schneller und einfacher werden. Aber zunächst geht's um dieses Thema. Um Schwarzgeld zu waschen, müssen Kriminelle schon lange keine zwielichtigen Spelunken oder Waschsalons mehr betreiben. Sie können sich auch des lückenhaft kontrollierten globalen Finanzsystems bedienen. Darauf wirft die Recherche von rund 100 Medien weltweit ein Licht, die heute unter dem Namen FinCEN Files veröffentlicht wurde. Benannt nach einer amerikanischen Aufsichtsbehörde. Dass die Deutsche Bank in Geldwäschegeschäfte verwickelt war, ist zwar schon länger bekannt, die Recherchen legen jetzt aber nahe, dass dies länger und in größerem Umfang als bisher angenommen passiert ist. Interne und externe Kontrollen haben demnach versagt. Die Bank aber dementiert heute. Einzelheiten von Mischa Erhardt.
Die Recherchen des Journalistennetzwerkes zeigen zwei Dinge deutlich. Zum einen gibt es in internationalen Banken eine große Zahl von Meldungen verdächtiger Geschäfte seitens ihrer Kunden. Zum anderen aber führt das offenbar nicht dazu, dass die Kundenbeziehungen deswegen konsequenterweise beendet würden.
Viele der Tatsachen sind lange bekannt und insofern ist das jetzt ein Weckruf. Neu ist, dass man tatsächlich an den Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die nun öffentlich geworden sind, sehen kann, dass die Banken wussten, mit wem sie Geschäfte machen und umgekehrt der Staat jahrelang weitgehend tatenlos zugesehen hat.
Sagt der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament Sven Giegold. Die Deutsche Bank ist nach den nun veröffentlichten Recherchen und Analysen der FinCEN-Dokumente besonders im Rampenlicht. Denn sie ist das Kreditinstitut, das mit Abstand die meisten verdächtigen Überweisungen auf ihren Konten hatte. Dabei beziehen sich die Papiere auf Verdachtsmeldungen, die Banken den US-Behörden zwischen 1999 und 2017 übermittelt haben. Allerdings können die gehäuften Meldungen der Deutschen Bank auch an einer selektiven Auswahl der Daten liegen. Sie sind womöglich also nicht repräsentativ.
Der Kampf gegen die Geldwäsche und auch gegen Kapitalflucht ist eine Priorität für uns als Deutsche Bank. Wir arbeiten dort eng zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden, wie das auch andere Banken tun,
sagt Deutsche Bank-Sprecher Jörg Eigendorf.
Und vor allem, wir haben auch seit 2016 enorm aufgebaut in unserem Kampf gegen die Geldwäsche. Wir hatten damals 500 Mitarbeiter, das war im Jahr 2015. Heute sind es weit über 1500 Mitarbeiter und wir bauen diesen Bereich weiter auf.
Den Recherchen zufolge haben Geldhäuser rund um den Globus über Jahre hinweg weiter Geschäfte mit ihren oder im Auftrage ihrer zweifelhaften Kunden gemacht. Mutmaßliche Mafiosi, Millionenbetrüger oder sanktionierte Oligarchen etwa gehörten in diesen Kundenkreis. Die Deutsche Bank ihrerseits musste deswegen bereits 2017 im Rahmen eines Vergleiches mit Behörden in den USA und Großbritannien 600 Millionen Dollar zahlen. Es ging um Milliardensummen, die über Töchter der Deutschen Bank überwiegend in Russland und London ins westliche Finanzsystem geschleust und so reingewaschen wurden. Pikant sind in diesem Zusammenhang nun auch interne Dokumente der Deutschen Bank, die zeigen, dass alle Kontrollsysteme versagt haben und eine Kultur des Wegsehens geherrscht habe. Auch die letzte Kontrollinstanz, die interne Revision, hatte nichts Auffälliges in den Russland-Geschäften gefunden. Chef der internen Revision aber war ab Mitte 2013 Christian Sewing, der heutige Chef des größten deutschen Bankhauses. Bankenexperte Dieter Hein aus dem Analystenhaus Fair Research glaubt nach den neuesten Enthüllungen nicht daran, dass der von der Bank propagierte Kulturwandel wirklich eingesetzt hätte, geschweige denn vollendet wäre.
Also seine Vorgänger hatten das auch schon versprochen. Da warten wir seit vielen Jahren darauf. Und die Reputation der Deutschen Bank hat ja über die letzten 10 Jahre so gelitten und einen noch größeren Reputationsschaden, als die Deutsche Bank eh schon hat. Das sind nur graduelle Unterschiede.
Dieter Hein von Fair Research im Bericht von Mischa Erhardt über Reaktionen auf neue Details in Geldwäschegeschäften im globalen Finanzsystem. München verschärft seine Corona-Maßnahmen und auch andernorts steigen die Infektionszahlen und damit die Unsicherheit. Für die Flugbranche, die sich eh bisher kaum berappeln konnte, verschlechtern sich die Aussichten damit erneut und weiter. Die größte deutsche Airline Lufthansa hat ohnehin Schwierigkeiten, sich mit ihrem Personal auf Sparmaßnahmen zu einigen. Und heute hat der Vorstand noch einmal den Rotstift angesetzt. Die Sparmaßnahmen werden verschärft. Brigitte Scholtes.
Die Corona-Pandemie hält an, deshalb verzögert sich die Erholung des weltweiten Luftverkehrs. In der Konsequenz legt Lufthansa nicht nur 100 Flugzeuge still, wie noch im Frühjahr angekündigt, sondern 50 weitere. Von Mitte des Jahrzehnts an soll die Flotte im Konzern damit auf nur noch 610 Flugzeuge schrumpfen. So sollen 8 Airbus A380 und 10 Flugzeuge des Typs A340-600 aus der Planung genommen werden. Sie werden in den sogenannten Langzeitparkmodus überführt.
Ich bin ehrlich gesagt ein Stück weit positiv überrascht,
sagt Nikolai Baublis, Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft UFO.
Ja, 150 Flugzeuge weniger, das ist in 5 Jahren. Und das ist die jetzige Prognose. Und auch Herr Spohr hat keine Glaskugel. Das heißt, es kann auch sein, dass es dann doch weniger sind, weil, was Herr Spohr im Moment nicht dazu sagt, ist, dass er natürlich weiterhin Flugzeuge nur parkt, um sie wieder zu holen, dass er Optionen bei Airbus und bei Boeing für ganz viele neue, moderne Flugzeuge aufrecht erhält. Und auch das kostet Geld, weil er natürlich auch hofft, dass in einem halben Jahr oder einem Jahr die Ausgangslage ganz anders ist. Und bis dahin haben wir erstmal noch über ein Jahr Kurzarbeitergeld.
Die Lage hat sich in den letzten Monaten wegen der anhaltenden Reisebeschränkungen weiter verschlechtert. Lufthansa-Chef Carsten Spohr rechnet für das laufende Jahr nur noch mit einem Flugangebot zwischen 20% und 30% gegenüber dem Vorkrisenniveau. Gehofft hatte der Vorstand, im 4. Quartal wieder die Hälfte der Kapazitäten anbieten zu können. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. Es werden noch mehr Stellen abgebaut werden müssen, als bisher schon angekündigt, hieß es in der Mitteilung. Bisher hatte der Vorstand von einem Überhang von 22.000 Vollzeitstellen gesprochen. Das entspricht etwa 26.000 Mitarbeitern. Zu Jahresbeginn hatte das Unternehmen noch 140.000 Beschäftigte. Wie viele Stellen nun zusätzlich gestrichen werden müssen, das ließ der Vorstand jedoch offen. Denn das will das Unternehmen mit den Arbeitnehmern aushandeln. Das aber dürfte schwierig sein, denn nur UFO hat bisher eine Übereinkunft mit dem Management über Sparbeiträge getroffen. Mit der Pilotengewerkschaft Cockpit als auch der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die das Bodenpersonal vertritt, ist das noch nicht gelungen. Lufthansa erhöht also den Druck, meint Dennis Dacke von Verdi.
Natürlich, es ist das und nichts anderes. In gleicher Weise eröffnet die Lufthansa-Gruppe eine weitere Airline oder eine Airline-Plattform mit Ocean, wo zu sehr niedrigen Gehaltsstufen eingestellt werden soll, von Gehältern von derzeit rund 1.000 Euro netto. Und wenn man langjährig und 20, 30 Jahre bei der Lufthansa beschäftigt ist und sich so ein Kulturwandel hier anbraumt, ist das für die Beschäftigten ein Schock und ist auch so als solches nicht hinnehmbar.
Dennoch bleibe auch Verdi verhandlungsbereit, versichert Dacke. Lufthansa will zudem weiter die Kosten senken, unter anderem auch dadurch, dass die Führungsstruktur verschlankt wird. Aktuell verbrennt die Fluggesellschaft jeden Monat 500 Millionen Euro. Das soll im Winter auf 400 Millionen gesenkt werden. Im Jahresverlauf 2021 will der Konzern dann wieder positive Mittelzuflüsse erwirtschaften.
Informationen von Brigitte Scholtes über den verschärften Sparkurs bei der Lufthansa. Eine deutsche Mittelstandsfirma steht unter der Attacke eines angelsächsischen Leerverkaufsspekulanten. Das klingt erstmal wie ehrbarer Kaufmann versus Heuschrecke. Doch im Fall der Leasingfirma Grenke aus Baden-Baden ist noch nicht geklärt, was an den Vorwürfen des Investors Fraser Pering dran ist oder nicht. Alle Stellungnahmen der Firma brachten nicht die gewünschte Beruhigung am Aktienmarkt. Heute haben Grenke und auch der Gründer weitere Konsequenzen gezogen. Sina Rosenkranz.
Wolfgang Grenke lasse sein Aufsichtsratmandat bei der Grenke AG mit sofortiger Wirkung ruhen, bis die Vorwürfe hinsichtlich etwaiger Interessenskonflikte vollständig ausgeräumt seien, so das Unternehmen. Der britische Börsenspekulant Fraser Pering hatte den Baden-Badener Unternehmensgründer beschuldigt, um das Kerngeschäft herum ein undurchsichtiges Geflecht an Firmen geschaffen zu haben. Über eine zwischengeschaltete Beteiligungsgesellschaft soll Wolfgang Grenke selbst mitverdient und intransparente personelle Verbindungen haben. Diesen zentralen Vorwurf versucht das Unternehmen seit Tagen zu entkräften. Grenke gab heute nun bekannt, eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt zu haben, die speziell dieses Firmengeflecht überprüfen soll. Außerdem überlege das Unternehmen, das Franchise-System in den Konzern zu integrieren. Schon am Freitag hatte Grenke ein Sondergutachten zu allen Anschuldigungen angekündigt.
Sena Rosenkranz über die Entwicklung bei Grenke. Das Unternehmen sieht sich Betrugsvorwürfen ausgesetzt. 30 Jahre nach der deutschen Einheit stehen die ostdeutschen Bundesländer erneut vor wirtschaftlichen Transformationen. Die Braunkohle geht, Tesla kommt und die Corona-Krise überschattet den Aufschwung. Oder ist gerade sie eine Chance, weil der Staat ohne Rücksicht auf die schwarze Null Fördergelder locker machen kann? Fragen, die Politiker und Unternehmer auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum heute beschäftigt haben. Und aus Bad Saro berichtet Stefan Kunze.
Die Sonne lacht an diesem Tag über Bad Saro am Scharmützelsee. Von hier sind es jeweils nur rund 50 Kilometer bis zum Flughafen Berlin-Schönefeld oder zum Gelände der geplanten künftigen Tesla-Fabrik. Und auch Olaf Scholz lacht. Er erinnert sich an seinen ersten privaten Ausflug nach Bad Saro vor 10 Jahren. Seitdem sei, entgegen der Vorstellung einiger, sichtbar vieles gut gelaufen in Ostdeutschland an einigen Orten, findet auch der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz.
Also wir haben jetzt schon die Situation, dass Brandenburg und Sachsen beim verfügbaren Haushaltseinkommen das Saarland überholt haben, ganz aktuell. Das ist alles nur eine Frage der Zeit.
Vizekanzler Scholz glaubt, dass die Entwicklung weitergehen wird.
Mit den vielen tausend Arbeitsplätzen, die mit modernster Produktion mit Tesla verbunden sind, auch mit der Eröffnung des BER, wird ja eine nochmalige Stärkung der Volkswirtschaft hier im Osten, aber insbesondere in Brandenburg, verbunden sein. Und das wird man auch in vielen guten Arbeitsplätzen merken.
Die wird es brauchen nach der Bewältigung der Corona-Krise. Diese sei bereits die zweite gemeinsame Wirtschaftskrise des wiedervereinigten Deutschland, erinnert Scholz. Und sie sei ebenso zu bewältigen. Mit neuen Schulden, die die Gesamtverschuldungsquote wie im Jahr 2010 wieder auf 80% steigen lassen, mit Kurzarbeitergeld und mit den europaweit größten Stabilisierungs- und Konjunkturprogrammen, so der Bundesfinanzminister.
Und wir wissen, dass das nur gelingt, wenn wir jetzt in dieser Krise auf modernste Technologien setzen, damit wir in Zukunft international wettbewerbsfähig sind und bleiben.
Für Scholz ist das zentrale Zukunftsprojekt der Industrialisierungsprozess bei der Herstellung und dem Einsatz von Wasserstoff. Für viele ist es immer noch die Automobilindustrie. Diese sei in den 30 Jahren der deutschen Einheit einer der Treiber des wirtschaftlichen Aufschwungs in den ostdeutschen Ländern gewesen und verfüge mittlerweile über die modernsten Werke mit höchster Effizienz. In Leipzig, Zwickau und demnächst in Grünheide werden künftig rein elektrische Fahrzeuge gebaut. Dazu kommen Zulieferer- und Batteriefabriken. Im Aufholprozess des Ostens zum Westen sei man weit gekommen, aber jetzt in den Mühen der Ebene angelangt, sagt der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz.
Hinten raus wird es dann dünner, die Luft. Der Aufholprozess findet aber weiterhin statt. Aber die Schritte werden eben kleiner sein, es sei denn, es gelingt uns, und da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, bei Zukunftstechnologien mal ordentlich Gas zu geben. Wasserstoff, Quantencomputing, Digitalisierung, das sind die Themen der Zukunft, die für den Osten eine große Chance bieten.
Das meint Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, im Bericht von Stefan Kunze. Jetzt wechseln wir kurz ans andere Ende der Welt. Die Wirtschaftskrisen der letzten 3 Jahrzehnte konnten der australischen Wirtschaft nichts anhaben. Seit 1991 ist das Bruttoinlandsprodukt kontinuierlich gestiegen. Doch die Corona-Pandemie ist auch für Down Under eine Zäsur. Im ersten und zweiten Quartal schrumpfte die Wirtschaft. Damit ist offiziell die Rezession da, der Dauerboom vorbei. Mehr als 1 Million Menschen haben seit März ihren Arbeitsplatz verloren. Andreas Stummer über die Folgen und mit Eindrücken aus Sydney.
Es war der längste je verzeichnete Aufschwung eines Landes. 29 Jahre, ein Weltrekord. Seit 1991 wuchs und wuchs Australiens Wirtschaft, vor allem dank eines ungebrochenen Rohstoffbooms. Jetzt aber musste Finanzminister Josh Frydenberg das R-Wort in den Mund nehmen. R für Rezession.
Is Australia in recession today?
Well, the answer to that is yes.
Consumer and business confidence fell to its lowest level on record.
Australiens Bruttoinlandsprodukt brach im Zeitraum von April bis Juni um 7% zum Vorquartal ein. Der stärkste Rückgang seit Einführung der vierteljährlichen Statistik Ende der 50er Jahre. Nie gaben australische Haushalte weniger aus. Mehr als 1 Million Australier verloren ihren Job, als wegen Corona Geschäfte schließen mussten und ganze Industriezweige stillgelegt wurden. Ökonomin Susan Lee aber erinnert daran, nicht das Virus hätte die australische Wirtschaft zurückgefahren, sondern die Regierung.
So you can see very clearly the lockdowns and the impact that they had on activity.
Man kann deutlich die Folgen der Lockdowns sehen, aber das Schlimmste ist, das Konsumvertrauen ist weg. Wann sich die Wirtschaft wieder erholen wird, ist völlig ungewiss.
As we look further ahead at the recovery, there's a great deal of uncertainty.
Der Rohstoffsektor ist kaum betroffen. Während die inneraustralischen Staatsgrenzen für die übrigen Bürger geschlossen wurden, bekamen Australiens Bergbauunternehmen Sondergenehmigungen, um auch während der Lockdowns weiter fördern und exportieren zu können. Seit März aber gilt für den Rest der Welt, Australien betreten verboten. Die Grenzen sind mindestens bis 2021 dicht, mit verheerenden Folgen für die Tourismusindustrie.
We're going to jump in here, come over to our amazing Blake Coral for schools of fish, maybe have a look for a shark or a turtle and have some fun.
Let's get in there. Let's go.
Ein virtueller Tauchgang am Great Barrier Reef auf der Tourism Queensland Webseite. Reiseveranstalter versuchen Lust zu machen auf Australien für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen. Hotels stehen leer, es gab Massenentlassungen, Australiens zwei internationale Fluglinien fliegen nicht. Simon Westaway vom Tourismusverband fürchtet, dass die Reisebranche, mit jährlich 92 Milliarden Euro zweitgrößte Einnahmequelle des Landes, noch länger rote Zahlen schreiben muss.
We've got to be able to instill confidence in people to travel. And it may well be by car or camper van or RV rather than in an aircraft.
Wir müssen erst Australier wieder dazu bringen, im eigenen Land zu reisen, mit dem Campingwagen oder im eigenen Auto, Tagesausflüge statt Flugreisen. Unsere Branche blutet sonst aus. Wenn wir die Covid-19-Situation nicht bald in den Griff bekommen, wird es in ein paar Monaten keine Tourismusindustrie mehr geben.
We're at a stage now where we've just got to get on top of COVID-19. It's as simple as that, because if we don't, there's not going to be an industry left in a few months' time.
Ähnlich von der Grenzschließung betroffen, Australiens Bildungsindustrie. Den Universitäten drohen dieses Jahr Verluste in Höhe von 10 Milliarden Euro. Zehntausende internationale Studentinnen und Studenten, die hohe Studiengebühren bezahlen, können nicht einreisen. Künftig soll mehr Geld aus Canberra für den Hochschulbetrieb kommen, als ob die Regierung nicht schon tief genug in die Tasche greifen würde. Noch nie hat sich Australien so hoch verschuldet. Premier Scott Morrison hat die bisherigen Milliardenhilfen für fast 5,5 Millionen Arbeitnehmer und ganze Industriezweige gerade erst bis nächsten März verlängert. Doch statt das Geld auszugeben und mitzuhelfen, sich selbst aus der Rezession herauszukonsumieren, sind Spareinlagen auf Rekordhöhe. Aus diesem Loch können uns nur Rohstoffe und der Handel heraushelfen, glaubt Hans Hendrischke, Wirtschaftsprofessor an der Universität Sydney. Handeln mit China, Australiens größtem Handelspartner. Obwohl man sich gegenseitig wegen der Debatte um den Ursprung des Coronavirus mit Anschuldigungen auf australischer und Strafzöllen und Einfuhrverboten auf chinesischer Seite derzeit in den Haaren liegt.
Then it will be a question, to what extent do we want to, or do we have to rely on the Chinese market as one of our major exports markets?
Die Frage wird sein, wie sehr sich Australien auf China als Exportmarkt künftig verlassen kann und will. Aber um die australische Wirtschaft wieder anzukurbeln, braucht es bessere diplomatische Beziehungen im Umgang mit China.
And then it will take an unfreezing of diplomatic relation and some improvement in the way we are dealing with China.
Eine verfahrene Situation. Nach 29 Jahren Aufschwung wird sich Australien an das Wort Rezession wohl gewöhnen müssen. Außer bei der wirtschaftlichen Eiszeit mit China setzt bald Tauwetter ein.
Andreas Stummer berichtete aus Australien. Damit zurück nach Europa, wo innereuropäische Zugreisen immer noch eine komplizierte Angelegenheit sind. Es ist einer der wenigen Lebensbereiche, für den es noch keine überzeugende Smartphone-App gibt, ja nicht einmal eine offizielle Webseite. Wer etwa von Deutschland nach Frankreich, Spanien oder Portugal will, der muss sich die Fahrten mühsam bei lokalen Anbietern zusammenstückeln. Das soll sich ändern. Das Stichwort dafür ist Tee. Das steht in diesem Fall nicht für ein Heißgetränk, sondern für Trans-Europa Express, ein Plan aus dem Bundesverkehrsministerium, den wir jetzt einordnen wollen mit unserer Korrespondentin für Verkehrspolitik in Berlin, Nadine Lindner. Sie hat der Pressekonferenz bis gerade eben gelauscht. Frau Lindner, was ist der Plan?
Ja, die Pressekonferenz mit Andrea Scheuer, dem Bundesverkehrsminister der CSU, die läuft in diesen Minuten noch, aber ich habe ein paar Minuten reingehört. Andrea Scheuer hat den TEE vorgestellt, den Trans-Europe-Express, wie er heißt. Das ist Teil der Überlegungen der deutschen Ratspräsidentschaft. Erste Überlegungen dazu sind eigentlich schon Mitte Juni vorgestellt worden. Heute ist es etwas konkreter geworden, aber die Betonung liegt da wohl auf etwas. Im Kern geht es darum, dass man Hochgeschwindigkeits- und Nachtzugverbindungen zwischen zwischeneuropäischen Metropolen schaffen will. Das ist die Kernüberlegung, um die Eisenbahn als Konkurrenz zum Beispiel zum Auto, aber auch zum Flugzeug zu machen, für Privatreisende, aber auch für Geschäftsreisende. Man stellt sich unter anderem vor, Berlin-Barcelona zum Beispiel anzubieten als durchgehende Verbindung oder auch Paris-Warschau. Es wären beides so Reisezeiten von ungefähr 13 Stunden. Dafür möchte man in zwei Phasen vorgehen. Zum einen soll die bestehende Infrastruktur, bestehende Zugverbindungen sollen genutzt werden und die sollen aber besser getaktet werden. Das hat Andrea Scheuer gerade noch mal betont. Und dann soll es eine zweite Phase geben, wo neue Infrastruktur geschaffen wird. Da geht es dann um große Projekte wie zum Beispiel Stuttgart 21, die Fehmarn-Belt-Querung zwischen Deutschland und Dänemark oder Brenner-Basistunnel. Das Problem dabei ist ein bisschen, dass kein Zeitrahmen genannt wurde, auch auf Rückfrage nicht. Und flankiert werden soll das Ganze mit dem Punkt, den Sie ja eben schon angesprochen haben. Es soll ein europaweites digitales Buchungssystem geben über eine Website und auch der Güterverkehr, das ist heute nochmal betont worden, soll gestärkt werden, unter anderem über digitale Kupplungssysteme und man erhofft sich Geld unter anderem vom europäischen Green Deal und dem neuen EU-Haushalt.
Die zweite Phase, haben Sie gerade beschrieben, hängt an Bauprojekten, die noch recht weit von einer Fertigstellung entfernt sind. Berüchtigt der Basistunnel am Brenner, der im Süden schon fertig ist und in Deutschland ist noch nicht mal klar, wo der Zuläufer lang geht. Wie realistisch sind denn diese Pläne, die auf diesen Projekten beruhen?
Ja, also die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt und die ist absolut berechtigt, weil wenn man sich diese ganzen Großprojekte anschaut, Stuttgart 21, da hatte man gerade dieses Jahr 10 Jahre Baubeginn, soll fertig sein, Ende 2025 oder auch der Fehmarn-Belt-Tunnel zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland. Seit 2008 hat man sich zum Bau verpflichtet, jetzt soll der Tunnel eigentlich 2029 öffnen, aber morgen beginnt das erste der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, was dieses Projekt möglicherweise weiter verzögern kann nach zahlreichen Klagen und auch teurer machen kann. Und die Probleme beim Brenner Basistunnel, die haben Sie ja schon genannt. Also ich sehe, das ist ein Rechnen mit sehr vielen, naja, riskanten Komponenten.
Einordnung und Informationen von Nadine Lindner. Danke nach Berlin. Willkommen zum Börsenbericht. Damit zum Thema vom Anfang der Sendung, die Geldwäschevorwürfe gegen die Deutsche Bank und andere Geldhäuser. Frage an Claudia Werle. So neu sind die Sachverhalte an sich nicht. Wie reagiert der Markt?
Ja, das ist richtig. Die Sachverhalte sind nicht neu, aber Anleger sind alles andere als erfreut darüber. Aktien der Deutschen Bank sind heute große Verlierer im DAX. Sie geben 8% nach.
Die Lufthansa verschärft ihren Sparkurs. Ist das jetzt beruhigend oder beunruhigend aus Sicht der Investierten?
Naja, es zeigt zumindest, wie ernst die Lage ist. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat ja mehrfach betont, möglichst schnell wieder auf eigenen Beinen stehen zu wollen, also möglichst schnell den Staat als Großaktionär wieder loswerden zu wollen. Das Problem, es wird wahnsinnig lange dauern, bis die Reisetätigkeit wieder ein Niveau erreicht hat wie vor Ausbruch der Pandemie. Die Lufthansa geht ans Eingemachte, verabschiedet sich von hehren Zielen. Jetzt heißt es nur noch irgendwie überleben. Ja, und die Aktien mehr als 9% im Minus.
Bleiben wir in der Branche. Airbus plant bis 2035 ein Wasserstoffflugzeug. Wie kommen die Pläne an?
Wenn Fluggesellschaften weniger fliegen, wenn die Flotte ausgedünnt wird, wenn beispielsweise die Lufthansa sagt, wir verabschieden uns vom Großraumflieger, dem A380, der ja noch gar nicht so lange auf dem Markt ist, dann bedeutet das für Hersteller wie Airbus, dieses verhältnismäßig neue Geschäftsfeld wieder auf Eis legen zu müssen, den Gürtel enger schnallen zu müssen. Bis 2035 soll nun ein Wasserstoffantrieb oder ein Flugzeug mit Wasserstoffantrieb gebaut werden. Das heißt, in neue Bereiche vordringen, klimafreundlicher werden zu wollen, in der Hoffnung, dass das Fliegen unter diesen neuen Vorzeichen vielleicht doch wieder attraktiver wird. Die Aktien von Airbus werden aber auch verkauft. Sie geben 6,5% nach.
Grenke gibt eine Sonderprüfung in Auftrag. Der Gründer lässt sein Kontrollmandat ruhen. Beruhigt das den Kurs?
Auch nicht. Die Aktien brechen zeitweise regelrecht ein. Die Papiere von Grenke immer noch 6,7% im Minus. Die Geschichte ist einfach noch nicht ausgestanden.
Da erübrigt sich ja fast die Frage, was heute der Gesamtmarkt macht bei diesen ganzen Minuszeichen.
Oh ja, der ist wirklich, der DAX, der ist deutlich im Minus. Minus 4,5%, das kommt nicht alle Tage vor. Der DAX fällt auf 12.514 Punkten. Die steigenden Corona-Infektionszahlen werden mit großer Sorge beobachtet. Wenn dieser Trend anhält, wenn mit zeitlich begrenzten, mit nationalen oder mit lokalen Lockdowns zu rechnen ist, Was das alles bedeutet, das haben viele ja noch allzu gut im Gedächtnis.
Und was machen der Euro, deutsche Staatsanleihen und das Gold?
Der Euro gibt im Laufe des Tages deutlich nach. Mahnende Worte kommen von Christine Lagarde, der Präsidentin der EZB, der Europäischen Zentralbank. Die zieht nämlich die Wirtschaft in der Eurozone noch nicht auf Erholungskurs. Der Euro kostet nur noch 1,1739 $. Die Umlaufrendite von -0,5 auf -0,52% gesunken. Und die Feinunze Gold 1,893,67 $.
Der Börsenbericht, der kam von Claudia Werle. Danke nach Frankfurt. Und damit ist Wirtschaft und Gesellschaft vorbei. Danke für Ihr Interesse bis hierher, sagt Silke Hane. Und ich sage tschüss, schönen Abend noch.